deswegen gibt es nicht wenige Menschen, zu denen ich auch gehöre, die eben ganz grundsätzlich hinterfragen, warum Boden überhaupt privatisierbar sein sollte. Ob wir nicht generell uns überlegen sollten, so etwas in ein Gemeinwohlinteresse einzuschreiben. Wir wollen auch eigentlich nicht, dass Luft oder Wasser privatisiert wird.
Das heißt, Eigentum ist keine Sache, sondern es ist das Recht, andere von etwas auszuschließen. Es ist ja durchaus so, dass man immer fragen müsste, was ist denn der Maßstab von Gemeinwohl? Woran messe ich das? Weil auch das bürgerliche Recht kennt natürlich ein Gemeinwohl und auch die bürgerliche Gesellschaft kennt ein Gemeinwohl, was sich besonders darin ausdrückt, dass im Grundgesetz ja zum Beispiel die Enteignung ja auch festgeschrieben ist, auch wenn in der Debatte um deutsche Wohnen und Co-Enteignen immer alle total empört sind.
Eigentum klingt vielleicht erstmal trocken und gleichzeitig höchst relevant, weil wir auch politisch häufig dazu aufgefordert werden, Eigentum zu bilden und letzten Endes auch aufzubauen. Eigentum betrifft uns also alle jeden Tag. Es prägt, wie wir zusammenleben, wie wir arbeiten und ja, sogar wie wir wohnen. Ob Wohnungsmarkt, Landwirtschaft oder große Wirtschaftspolitik. Die Frage, wie wir Eigentum organisieren, steckt überall drin. Und genau deshalb polarisiert dieses Thema auch so stark. Deswegen fragen wir uns heute, wie funktioniert Eigentum eigentlich in unserer Gesellschaft? Was läuft schief und welche Ideen gibt es, das zu ändern? Um das herauszufinden, haben wir zwei Expertinnen eingeladen. Gabu Heindl und Sabine Nuss, die sich beide bestens mit großen und auch den kleinen Eigentumsfragen auskennen und zugleich auch noch spannende Perspektiven dazu im Gepäck haben. Ich bin David von den Economist for Future und diese Folge ist Teil unserer Serie mit dem Podcast Future Economies. In 6 Folgen tauchen wir in Visionen für eine zukunftsfähige Wirtschaft ein. Also bleibt dran, es wird spannend. Doch bevor wir inhaltlich starten, möchten wir erst einmal unsere Gäste vorstellen. Unsere erste Gästin ist Professor Dr. Gabu Heindl. Sie ist Architektin, Stadtplanerin und Professorin an der Universität Kassel, wo sie das Fachgebiet Architektur, Stadt und Ökonomie leitet. Ihre Arbeit konzentriert sich auf die Schnittstelle von Architektur, Stadtplanung und Ökonomie mit besonderem Fokus auf öffentliche Räume, bezahlbares Wohnen und gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung. Aktuelle Forschungsprojekte befassen sich unter anderem mit dem Gender Wealth Gap im Kontext von Wohneigentum sowie der Aktivierung von Leerstand in urbanen Räumen. Ihre neueste Buchveröffentlichung trägt den Titel Non-Solution zur Politik der aktiven Nichtlösung im Plan und Bauen, das sie zusammen mit Dreli Robnik geschrieben hat. Und sehr spannend klingt und vielleicht werden wir auch dazu heute was hören. Ich freue mich riesig, Sie heute im Podcast dabei zu haben.
Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ja, und unsere zweite Gästin ist Dr. Sabine Nuss. Sie ist Politologin, Publizistin und Autorin mit den Schwerpunkten auf Eigentum, Digitalisierung und gesellschaftliche Transformation. Sie war bis 2023 Geschäftsführerin des Karl Dietz Verlags und ist außerdem zum Beispiel Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von ProKLAR, einer Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft. Und bringt eine spannende Perspektive auf soziale und ökonomische Fragen mit. In ihrem aktuellen Buch Wessen Freiheit, welche Gleichheit? Das Versprechen einer anderen Vergesellschaftung setzt sie sich mit dem Versprechen und Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise auseinander, analysiert die vorherrschende Ideologie des Privateigentums und diskutiert mit Vergesellschaftungsformen Alternativen dazu. Für unsere Ausgabe könnte dies nicht passender sein. Wir freuen uns sehr, Sie heute ebenfalls im Podcast begrüßen zu dürfen und mit ihr über die Rolle von Eigentum in unserer Gesellschaft zu sprechen.
Hallo, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Ja, Frau Nuss, Sie fordern einen radikalen Neublick auf Eigentum. Was meinen Sie damit eigentlich genau?
Also im Grunde genommen Ich weiß gar nicht, ob das so ein radikaler Blick auf Eigentum ist, den ich fordere. Was ich eigentlich versuche zu machen, ist, dass wir jenseits unseres Alltagsverständnisses uns näher mit Eigentum befassen. Und was meine ich mit Alltagsverständnis? Damit meine ich, dass wenn wir so, ich sage jetzt mal unter Freundinnen oder so im Alltag uns gegenseitig vielleicht mal fragen, was ist eigentlich Eigentum, dann wird meistens entgegnet, Eigentum ist das, was mir gehört. Also mein Fahrrad, mein Buch, mein Stift. Das heißt, wir haben in unserem Verständnis ist Eigentum eine Sache, ein Ding, ne? Und das ist jetzt auch überhaupt nicht schlimm, nur muss man dann schon nochmal einen analytischen Blick drauf werfen, um rauszufinden, dass Eigentum eigentlich ein soziales Verhältnis ist bezüglich von Dingen, ne? Und nicht die Sache selbst schon, ne? Und diese Redeweise blendet es immer so ein bisschen aus. Worauf ich damit führen möchte, ist, dass wir in aller Regel im öffentlichen Diskurs, jetzt auch sogar in der wissenschaftlichen Disziplin, Eigentum häufig, wenn wir es dann wenigstens als soziales Verhältnis begreifen und nicht als eine Sache, davon ausgehen, dass es eine juristische Angelegenheit ist, also dass es nur eine reine Sache des Rechts ist. Und im Endeffekt ist es durchaus ja auch ein Teil der Wahrheit, ja, weil wir haben im bürgerlichen Gesetzbuch im Paragraph 903 genau festgelegt, dass der Eigentümer, also im BGB gibt es nur Männer, ja, dass der Eigentümer einer beweglichen oder unbeweglichen Sache mit der Sache nach Belieben verfahren darf und andere von jeder Einwirkung ausschließen darf. Ne? Und da wird dann schon das soziale Verhältnis deutlich, woraus das besteht, nämlich aus einem Recht des Ausschlusses anderer von der Sache, die mir zu eigen ist, die mir zugeordnet ist. Das heißt, Eigentum ist keine Sache, sondern es ist das Recht, andere von etwas auszuschließen. Und das Zweite, und damit bin ich dann auch an dem wesentlichen Punkt eigentlich, was verloren geht im Eigentumsdiskurs, nämlich wir gehen eigentlich alle wie selbstverständlich davon aus, dass Eigentum durch Arbeit begründet wird. Ne? Also das, was mir gehört, habe ich mir durch meine eigene Arbeit sozusagen erwirtschaftet. Und dieses Arbeit begründet Eigentum ist eine sehr alte, ideengeschichtlich sehr alte Legitimation des Eigentums und vor allen Dingen Begründung des Eigentums. Ne? Das wiederum blendet aus, dass das zum Teil gar nicht so richtig stimmt, weil im Großteil dessen, was wir arbeiten, wandert irgendwann mal in Form des Gewinns in den Bilanzen von Unternehmen oder in Form der Rendite bei den auf dem Konto der Person, die Boden zum Eigentum hat. Ne? Also es ist sozusagen eine sehr verschleierte Art und Weise, wie wir Eigentum wahrnehmen im Alltag, aber auch in bestimmten rechtswissenschaftlichen Debatten.
Ja, ich denke, wir kommen da auf diese Aspekte auch nochmal näher zurück. Frau Heindl, das Stichwort Boden ist ja gerade schon gefallen. Sie argumentieren unter anderem für eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik. Was ist das eigentlich und welche Rolle spielt darin eben die Diskussion um Eigentum?
Ja, es ist ja jetzt gerade wunderbar von Sabine Nusser dargestellt worden, dass wenn Eigentum das Recht ist, auszuschließen, dann muss man sich das gerade in Bezug auf Grund und Boden, müssen wir uns die Frage stellen, in welcher Form können wir rechtfertigen, dass angesichts einer nicht vermehrbaren Menge an Boden, sondern wir haben einfach so viel wir haben auf der Erde, es überhaupt ein Recht, ein monopolistisches, ein Eigentumsrecht auf Ausschluss aus einem Stück Boden geben könnte. Jetzt sehr allgemein gesagt, aber sehr fassbar gesagt, beginnt das schon damit, dass wir damit eigentlich mitten in der Grundproblematik sind, wenn wir zum Beispiel heute über die Wohnungskrise sprechen. Darüber, dass Wohnungen, dass städtischer Raum so teuer ist, hat enorm damit zu tun, dass Grund und Boden eben privatisierbar ist und damit spekuliert werden kann. Derjenige, diejenige, der Konzern, der das Recht auf das Eigentumsrecht auf dem Boden hat, hat das Recht, damit auch darüber zu verfügen. Im Grunde nicht nur, also Stadtplanung reguliert, was gemacht werden kann auf diesem Stück Boden, aber die Tatsache, wie sehr damit spekulativ eben der Bodenpreis selbst in die Höhe geht, damit eigentlich die Wohnpreise in die Höhe gehen, ob darauf entwickelt wird oder nicht, in welcher Form, ob es umzäunt ist oder nicht, beruht sehr stark auf dem Recht des Eigentümers. Hier hat man immer wieder versucht, im Sinne der Stadtplanung, im Sinne dessen auch über Regularien einzugreifen. Und nichts anderes ist Stadtplanung, als letztlich hier das Eigentum etwas zu beschränken. Aber es ist ein ständiges Ringen um darum, wie sehr das Gemeinwohlinteresse eingeschrieben ist in das, was mit einem Grund und mit einem Stück Boden geschehen kann, oder wie sehr es letztlich das Einzelinteresse ist des Privateigentümers. Deswegen gibt es nicht wenige Menschen, zu denen ich auch gehöre, die eben die ganz grundsätzlich hinterfragen, warum Boden überhaupt privatisierbar sein sollte. Ob wir nicht generell uns überlegen sollten, so etwas in ein Gemeinwohlinteresse einzuschreiben. Wir wollen auch eigentlich nicht, dass Luft oder Wasser privatisiert wird. Aber vielleicht nochmal, da gibt es Differenzierungen, selbstverständlich, die zu treffen sind. Die Problematik, die ich angesprochen habe, trifft sehr stark den urbanen Raum, den städtischen Raum. Im ländlichen Raum gibt es eine andere Beziehung zu Grund und Boden. Das ist auch klar, sozusagen geschichtlich gewachsen. Wir denken, wir müssen aber in Bezug auf die Eigentumsfrage diese Bodenfrage stellen. Vielleicht sozusagen erweitert auch generell die Eigentumsfrage dahingehend auch auf gebaute Häuser, wenn es zum Beispiel darum geht, dass wir in Städten so viel Leerstand haben. In dem Moment, wo wir leerstehende Häuser sehen, auch die Politik oder die Verwaltung, steht ebenfalls die Eigentumsfrage im Raum. Weil letztlich wir uns damit auseinandersetzen werden müssen in Zukunft, wie wird es möglich sein, gemeinsam an einer sozialen und ökologischen Stadt zu bauen, in der letztlich die Interessen der PrivateigentümerInnen nicht größer sind als die einer Gesellschaft, eines gemeinwohlorientierten Gemeinsamen, sagt, jeder Mensch sollte Wohnraum finden, wir sollten nicht weiter versiegeln und so weiter. Das sind viele Themen, die ich jetzt aufgemacht habe, aber es zeigt sich vielleicht, dass das die Eigentumsfrage ganz zentral in so basalen Themen wie, warum ist meine Wohnung so teuer? Warum steht das Geschäft gegenüber ständig leer? Wem gehört eigentlich die Stadt oder wem gehört der Boden? Das ist etwas, was uns wichtig ist, auch in der Lehre, und warum wir in manchen Problemen stecken, wie ich sie genannt habe.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass es an der Stelle vielleicht dann auch nochmal wichtig ist, die Grundannahmen, die mit Eigentum vielleicht zusammenhängen, nochmal zu beleuchten. Frau Heindl, Sie hatten ja unter anderem ja auch schon deutlich gemacht, dass unter anderem Boden eine knappe Ressource ist. Nun ist ja die herkömmliche Argumentation für Eigentum in der Ökonomik zum Beispiel ja gerade deswegen, dass ein Umgang mit Knappheiten dadurch erst möglich wird. Eigentum wird mit Effizienz und Innovation zusammen argumentiert. Was an diesen Annahmen, Frau Nuss, ist eigentlich daran problematisch? Ist das falsch?
Also ich würde vielleicht, um auf die Antwort zu kommen, würde ich nochmal an das anknüpfen, was Gabu Heindl gerade gesagt hat, nämlich dass es durch Stadtplanung und auch Eingriffsmöglichkeiten von Städten, von kommunalen Institutionen natürlich eine Regulierungsmöglichkeit von Eigentum gibt, ne? Und das ist auch rechtlich von vornherein so festgelegt. Also auch auch das Grundgesetz sagt ja einerseits im Artikel 14, Eigentum wird gewährt, aber dann kommt schon gleich Artikel 14 Absatz 2, wo drin steht, es gibt eine Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Ne? Also man kann jetzt nicht einfach tun und lassen, was man möchte. Und es gibt die Schrankenregelung, also der Staat hat Eingriffsrechte. Nur was das Interessante ist, zuerst ist mal gesetzt die Freiheit des Eigentümers oder der Eigentümerin. Das ist Gesetz, das ist die Ausgangslage. Und dann erst wird geguckt, okay, inwiefern hat das Auswirkungen auf Gesellschaft und muss man da eventuell einschreiten. Und dieser Blick auf das isolierte Individuum, der ist natürlich von vornherein schon höchst ungesellschaftlich, ne? Weil man könnte auch andersrum sagen, wir gucken uns Gesellschaft an und wie die Individuen miteinander in Beziehung treten. Und erst die Art und Weise, wie sie in Beziehung treten, erklärt uns dann bestimmte Phänomene. Aber diesen Umkehrschluss macht das Recht und die Verfassung und auch die Ökonomie nicht. Es wird immer vom isolierten Individuum ausgegangen. Und da kommen wir jetzt auch auf die Effizienz zu sprechen. Wie wird denn eigentlich in der Ökonomik begründet, warum Privateigentum so viel effizienter ist? Auch hier geht man aus vom isolierten Individuum. Da gibt's dann auch ein bestimmtes Menschenbild, das da heißt, das Individuum ist per se nutzenmaximierend. Ja, also da wird so eine merkwürdige Natur des Menschen vorausgesetzt. Wobei man auch sagen muss, in der Fortfolge der Debatte in der Volkswirtschaft hat man dann schon irgendwann auch gesagt, na ja, dieser Nutzen kann aber auch sein, dass man zum Beispiel altruistisch ist, ne? Also es wird dann so weit ausgelegt, dass es überhaupt gar nichts mehr erklärt, ne? Aber grundsätzlich geht man davon aus, das Individuum ist nutzenmaximierend, und wenn wir davon ausgehen, dass ein Mensch per se immer mehr möchte, immer mehr seinen Nutzen steigern möchte, dann ist Privateigentum die effizienteste Anreizstruktur. Weil wenn ich als Individuum die Freiheit habe, mit meinen Sachen machen zu können, was ich will, die Arbeitsergebnisse, die ich habe, durch meine Arbeit bei mir zu behalten, für mich zu behalten, bin ich höchst motiviert, sehr viel zu arbeiten. Und diese Motivation führt dann eben auch zu einer größeren Effizienz, damit zu Wachstum und damit zu Wohlstand für alle. Das ist, würde ich mal sagen, im Kern die maßgebliche Ideologie oder bürgerliche Ideologie des Privateigentums im Sinne einer Legitimation, weil es doch so sehr viel effizienter ist als Gemeineigentumsformen und dadurch zu Wachstum führt. Und es ist ja jetzt auch nicht so gemeint, dass es nur denen gut gehen soll, die dann irgendwie möglichst viel Reichtum sich aneignen können, sondern man geht von so einem Trickle-Down-Moment aus. Man setzt quasi als gegeben, dass dann dieser wachsende Reichtum irgendwann runterrieselt auf alle anderen Menschen und insofern sehr legitim ist. Und nur kurz als Kritik an dieser Ideologie, der Effizienzbegriff ist natürlich höchst problematisch, ne? Was heißt denn Effizienz, ne? Aus Sicht des Kapitals, was da sich vermehren möchte mit der Hilfe fremder Arbeit, ist die Effizienz immer Kosteneffizienz, ja? Man versucht über das Absenken der Kosten möglichst viel einzusparen, um möglichst gut in der Konkurrenz die Rendite zu erhöhen. Das ist in der Regel nicht eine organisatorische Effizienz, also eine rein stoffliche, wo man sagen könnte, ist es denn effizienter, etwas so zu organisieren oder ist es effizienter, etwas so zu organisieren? Das kann manchmal in eins gehen, ja, das kann manchmal zufällig sein, dass etwas, was man schneller organisieren kann oder besser produzieren kann, zugleich auch billiger ist, aber es wird gar nicht auseinandergehalten, sondern es wird dann oft auch im öffentlichen Diskurs wird Effizienz nie angeguckt unter dem Aspekt, ist es jetzt eine stofflich-technische Effizienz oder auch bezogen auf ressourcenschonend. Also ich würde sagen, je mehr man ressourcenschonend in der Verausgabung von Arbeit, desto effizienter. Aus der Sicht des Kapitals ist aber je mehr man ressourcenschonend, nicht unbedingt effizienter in deren Sinne, sondern je billiger die Ressourcen sind, die ich einsetzen kann. Und das ist oft nicht schonender, ne? Und das wäre meine Kritik an diesem Effizienzbegriff, den man sich immer ganz genau angucken muss.
Ja, und ist das vielleicht auch etwas, was sich dann aktuell zum Beispiel in der Wohnungsbaupolitik wiederfindet?
Ja, das ist ja wunderbar, kann ich sehr gut anschließen, weil auch dieses irgendwann rieselt es dann und findet sich wieder in dort, wo Menschen eben wenig Mittel haben, Wohnung suchen. Das hat uns ja, haben uns die letzten Jahrzehnte gezeigt, dass enorm viel Wohnungen errichtet wurden, viel im Privateigentum. Ja, man hat auch viele Wohnungen aus der Sozialbindung verloren. Und es hat sich aber gezeigt, dass, und man könnte sagen, das ist jetzt in die Effizienz des privaten Markts übergegangen. Und es hat sich aber gezeigt, dass es eben genau dort nicht ankommt, wo es runterrieseln soll, sondern die Effizienzsteigerung und auch die Kosteneffizienz wurde sehr konsequent umgesetzt, da auch im sozusagen sparsamen Einsatz der Mittel der Qualität der Häuser, sage ich jetzt mal als Architektin in einer Kritik auch der gebauten Umgebung und zugleich eben nicht dort, wo die Menschen, also sozusagen genau dort nicht, wo wir es dringend bräuchten, nämlich in bezahlbaren Wohnraum. Und das hat natürlich damit zu tun, genau mit der Frage, in welcher Form wird der Artikel 14 des Grundgesetzes dort, wo es um Eigentum verpflichtet und damit eigentlich auch das, was auch in den unterschiedlichen dann letztlich Planungs- und Baugesetzen niedergeschrieben ist, dass selbstverständlich es auch ein Gemeinwohl geben muss und ein Interesse oder eine Frage danach, welche Rechte stehen quasi wie quer zueinander, dass es zum Beispiel eine Selbstverständlichkeit geben könnte, zu sagen, okay, man stärkt jetzt zum Beispiel mal Mieterinnenschutz, um letztlich auch hier zu regulieren und zu achten darauf, dass nicht ungehemmt sozusagen jetzt hier Profit gemacht werden kann mit anderer Menschen Wohnungsnot. Und dieser Mieterinnenschutz, der übrigens von Max Adler, ein Austromarxist, der im großen, also im Roten Wien, während des Roten Wiens mit quasi auch die Theorie zum Wohnungsprogramm geschrieben hat, der Mieterinnenschutz den größten Angriff gegen das Privatkapital genannt hat, weil es letztlich in genau dieser, auf genau dieser Ebene, wo es dann letztlich darum geht, wie viel müssen Menschen zahlen für diesen Wohnraum, so reguliert, dass damit kaum mehr spekuliert werden kann. Das heißt ja nicht, dass dann nicht jeder und jede Akteurin hier mit bezahlt wird für das, was sie tut, etc. Aber ein guter, angemessener Mieterinnenschutz würde hier schon vieles bewirken und lässt mal die Eigentumsverhältnisse noch unangetastet. Im Großen. Aber sozusagen interagiert so stark und es hat letztlich, jetzt wenn ich kurz in die Geschichte abschweifen darf, ein guter Mieterinnenschutz gemeinsam mit der Möglichkeit damals für die Stadt Wien, wir sprechen über die Zeit während der zwei Weltkriege, das, was man in Wien eben das Rote Wien nennt, der Beginn dieses großen kommunalen Wohnbauprogramms, das bis heute weltweit so gefeiert wird und auch bis heute besteht und weitergewachsen ist. Aber damals gab es eben einen guten Mieterinnenschutz, heißt, Miete war gedeckelt, Mieten waren auch sicher. Damit konnte man nicht ungedeckelt, ungehemmt sozusagen auf die Not anderer spekulieren, dass sie sozusagen zahlen müssen, so viel man verlangen kann. Gekoppelt mit der Möglichkeit, dass die Stadt Wien damals auch leerstehende Wohnungen beziehungsweise überschüssig großen Wohnraum anfordern konnte und zur Nutzung bringen konnte. Damit, aus dieser Konstellation heraus, sind damals letztlich, also natürlich die Wohnungspreise sowieso sozusagen waren gedeckelt, auch Bodenpreise gefallen und konnte dann die Stadt das große Programm in der sozusagen Stärke entwickeln, wie wir es heute kennen. Warum ist das interessant? Weil es verschiedene Wege gibt, über eine gemeinwohlorientiertere Eigentumsnutzung zu sprechen oder eine gemeinwohlorientiertere Form, gemeinsam Stadt zu bauen. Jetzt würde man heute, denke ich, wissend, dass im Grunde der Staat, die Stadt Vonovia und Co. In verschiedensten Formen ungemeinwohlorientiert agieren können, vielleicht man dann danach trachten, möglichst komplexe Eigentumsverhältnisse und auch eben eine Mischung aus Sicherungen entwickeln, die letztlich dafür sorgen, dass an dem, was sozusagen so basal ist, das Wohnen, der öffentliche Raum, dort, wo wir dringlich sozusagen alle Zugang brauchen, dass wir hier eine Form finden, wie wir unterschiedliche Sicherungsstrukturen einbauen, dass hier möglichst wenig Ausschluss passieren kann.
Nee, mir fällt jetzt da gerade selber, Entschuldigung, an eine Frage ein, Gabo, an dich, weil ich habe ja eingangs gesagt, dass eine der ältesten Legitimationen von Eigentum ist oder Begründungserklärung eben auf Arbeit beruht. Ne? Und was ich immer nicht verstehe, ich finde, also ich bin ja generell skeptisch gegenüber dieser Idee, dass Arbeit Eigentum begründen würde. Ich denke, das stimmt so nicht. Aber bei Boden finde ich es noch offensichtlicher, weil Boden ist einfach da. Ja, da steckt gar keine Arbeit drin. Da frage ich mich manchmal, wie wird das denn da eigentlich, also wieso hat sich diese Begründung so durchgesetzt? Ja, das ist das eine. Und das andere ist, es gibt ja ein ganz klassisches Kennzeichen von Privateigentum als Phänomen der modernen Gesellschaft. Eigentum in der Form gab es vorm Kapitalismus nicht. Noch nicht mal das Wort Eigentum hat es gegeben im Feudalismus. Da will ich jetzt gar nicht ausholen, nur das wollte ich noch mal ganz kurz machen, den Punkt. Aber eines der Kennzeichen der Verfügungsweise oder der Verfügungsgewalt über Dinge, die wir benötigen, um uns zu reproduzieren, also Maschinen, Boden und so weiter, ja, die werden ja einzig dafür eingesetzt, damit sich das dafür investierte Kapital vermehrt. Ja, das heißt, die Wohnungen werden ja, soweit ich das sehe, in privater Hand vermietet, um das dort investierte Kapital zu vermehren. Das ist ja oft eine Kapitalanlage, ne?
Genau.
Jetzt, da verstehe ich teilweise auch nicht so richtig, wie dieser Diskurs sich halten kann oder diese Legitimation, weil auch da können wir ja sehen, dass es nicht unbedingt geht, dass es da in die Wohnung so viel investiert wird, wenn ich das richtig sehe, sondern dass Modernisierungen gemacht werden, die dann eher zur Wertsteigerung führen, aber gleichzeitig tropft die Heizung und keiner kümmert sich. Ne? Mhm. Also ich finde, genau an diesem Bereich Wohnen sieht man so schön, wie das alles so überhaupt nicht stimmt und wie krass sich diese Ideologie durchgesetzt hat, so eine richtig neoliberale Gehirnwäsche. Nimmst du das auch so wahr?
Zum ersten Mal, warum hält sich die mehr vom Eigentum? Es ist genau, wie du es am Anfang gesagt hast. Das Problem auch steckt darin, dass über Jahrzehnte jetzt eigentlich das Vertrauen in die Miete, in das quasi Wohnen nicht im persönlichen Eigentum, nicht in der Eigentumswohnung, zum einen zerrüttet worden ist, im Sinn von, dass wir eben kaum mehr guten Mieterinnenschutz haben. Es gibt viele Länder, die befristete Mietverträge ermöglicht haben. Was das bedeutet, dass du im Prinzip in Österreich sind sozusagen ganz viele Mietverträge nur noch auf 3 Jahre befristet. Das heißt, alle 3 Jahre haben Menschen den Stress, wo werden sie als nächstes wohnen. Das heißt eigentlich konzeptuell, dass du alle 3 Jahre fast sowas wie wohnungslos bist. Bis zu dem Moment, wo du wieder eine Sicherheit für die nächsten, im schlimmsten Fall wieder 3 Jahre geschaffen hast. Zusammen mit problematischen Rentensystemen, zusammen mit schwierigen Arbeitskonstellationen, zusammen mit der Unsicherheit, wie ich überhaupt in Zukunft mein Leben schaffen, bezahlen, erhalten kann. Da hat dann das Investieren in die Eigentumswohnung, in das kleine Eigenheim, in das, was mir gehört, eine extrem starke Position eingenommen. Und dieser Trend eben dazu, nicht nur Trend, also dieses fast, man wird ja fast gezwungen oder Menschen fühlen sich gezwungen, dass sie sagen, alles, was mein Ziel sein kann, ist, eine Eigentumswohnung zu schaffen, weil dann habe ich die wenigstens und habe meine 4 Wände und kann dann dort wohnen. Oder ich weiß auch, wenn ich selbst eine Wohnung habe, mit der Eigentumswohnung kann ich immer arbeitsloses Einkommen schaffen. Ne?
Ja, super spannend. Ich glaube, ich würde gleich nochmal auf die Politik zurückkommen, aber weil wir, finde ich, gerade an einem spannenden Punkt sind, vielleicht nochmal kurz die Verständnisse schärfen. Nämlich einerseits, wenn es darum geht, vielleicht eben auch differenzierter über Eigentum zu sprechen, nochmal deutlich zu machen, was ist eigentlich Eigentum, was für Form gibt es da eigentlich. Und die zweite Komponente, die ich hier noch wichtig finden würde, die geht vielleicht dann an Sie, Frau Heinde, was für Logiken sind eigentlich mit Gemeinwohl verbunden, wenn Sie diesen Begriff nutzen? Aber vielleicht erstmal, Frau Nuss, wenn wir von Eigentum reden, was für Form gibt es da eigentlich? Wie müssten wir da eben auch beginnen, differenziert davon zu reden?
Na, eingangs hatte ich ja schon die Frage versucht zu beantworten, wie Eigentum im öffentlichen Diskurs, in bestimmten wissenschaftlichen Disziplinen, auch in unseren Alltagsdebatten betrachtet wird. Und da war eben der wichtige Punkt meines Erachtens, es wird unterschiedslos ein Ausschlussrecht damit verbunden. Es wird aber kein Unterschied gemacht, worauf sich dieses Recht des Ausschlusses bezieht. Ne? Also auch das bürgerliche Gesetzbuch macht keinen Unterschied. Da geht es einfach um Sachen, über die man verfahren darf. Aber was wir finden, zum Beispiel in der verfassungsrechtlichen Debatte, da finden wir durchaus einen Unterschied zwischen der sogenannten personalen Funktion des Eigentums und der sozialen Funktion des Eigentums. Ne? Das könnte man jetzt theoretisch analog sehen zu dem, wie man bei Marx eine Unterscheidung findet, nämlich ist es ein Unterschied, ob ich über konsumtive Güter verfüge, die ich nur gebrauche und verbrauche, oder ob ich über Produktionsmittel verfüge, also über produktive Güter, über Investitionsgüter. Diese Unterscheidung gibt es auch in der Wirtschaft. Ne? Also ich unterscheide Investitionsgüter und Konsumgüter. Wenn ich über die Produktionsmittel verfüge, dann verfüge ich über die Mittel, die die ganze Gesellschaft braucht, um sich als Gesellschaft zu reproduzieren. Ressourcen, Naturschätze, Boden, Maschinen, Immobilien, Computer, was weiß ich, Werkzeuge und so weiter und so fort. Deshalb, ich habe sozusagen eine unglaubliche Macht, wenn ich darüber bestimmen kann, wer mit diesen Gütern arbeitet, zu welchem Zweck mit diesen Gütern gearbeitet wird, wer am Ende, das folgt dann daraus, sich das leisten kann, was da gearbeitet wurde. Ne? Also es ist ja immer nur die zahlungsfähige Nachfrage interessant, aber nicht das eigentlich wirkliche Bedürfnis, ne? Also das stoffliche Bedürfnis. Und insofern verglichen damit haben die Personen, die nur über konsumtive Güter verfügen, also nur das, was sie tagtäglich brauchen, um sich zu reproduzieren, essen, trinken, wohnen und so weiter und so fort, wesentlich weniger Macht. Also das ist ein Machtungleichgewicht. Ne? Insofern unterscheidet das Verfassungsrecht zwischen der personalen Funktion, das ist das, was ich persönlich zu meinem Eigentum nennen kann, und das erfährt einen sehr hohen Schutzstatus zu Recht. Ja? Also das persönliche Eigentum möchte niemand in irgendeiner Form hinterfragen. Ja? Aber das produktive Eigentum, das Eigentum, die Verfügungsgewalt über Ressourcen, die exklusive und über Produktionsmittel, das hat dann eine soziale Funktion, weil davon auch dem Verfassungsrecht aus klar ist, dass das eine große Auswirkung hat auf Gesellschaft. Ne? Insofern müssen wir da gar nicht das Rad neu erfinden, sondern wir könnten einfach auch sagen, dass man die Verfassung einfach auslegen müsste, wie sie auch gemeint ist. Und vielleicht könnte man sogar die These vertreten, die ich vertrete, dass die Wirtschaftsform, in der wir leben, eigentlich gar nicht auf dem Boden der Verfassung steht, ne? Weil sie nämlich gerade nicht die soziale Funktion des Eigentums daraufhin abklopft, inwiefern sie die Freiheit der Menschen, die nur eine personale Funktion haben, einschränkt, ne? Und insofern, weil nämlich immer gesagt wird, die Freiheit des Eigentums, ja, also die personale Funktion des Eigentums, der wird ein sehr hoher Freiheitsgrad beigemessen. Im normativen Sinne muss sie haben, finde ich auch. Die wird aber in dieser Gesellschaft gar nicht erfüllt, ja. Also das ist auf jeden Fall mal eine nicht sehr gängige Unterscheidung, ehrlich gesagt, die aber durchaus in allen möglichen Bereichen zu finden ist zwischen persönlichem Eigentum und Privateigentum oder personaler Funktion und sozialer Funktion, ja, die man sehr viel mehr in den öffentlichen Diskurs wiederbringen müsste, die, wie gesagt, auch von der Verfassung gedeckt ist. Und das Zweite ist, dass man auch weggehen müsste von dieser Perspektive, wie gucke ich mir die Welt an, von der Perspektive des isolierten Individuums, sondern dass ich Eigentum und Eigentumsstrukturen begreife als Beziehungsweisen, als sozialen Handlungsmodus in der Verfügung über Natur und also Natur jetzt verstanden im weitesten Sinne. Ne? Also was müssen denn Menschen machen, um sich zu vergesellschaften, um sich zu reproduzieren als Gesellschaft? Sie müssen sich arbeitsteilige Natur aneignen. Und in dieser arbeitsteiligen Aneignung von Natur sind alle von allen abhängig. Kein einziges Produkt im Regal, scheint es mir mittlerweile, ist nicht von Millionen, Tausenden von Zulieferern und Menschen global irgendwie produziert worden. Ja. Wir hängen alle miteinander zusammen, wir sind alle voneinander abhängig in der Reproduktion von uns selbst als Gesellschaft. Und der Blick, die Perspektive des isolierten Individuums ist insofern eine sehr verkürzte und sehr armselige Perspektive, weil die komplett ausblendet, dass wir eigentlich Teil einer Gesellschaft sind. Und um noch den Punkt zu machen, wenn ich dann sage, die Menschen haben deshalb Eigentum, weil sie sich's erarbeitet haben, ja, also der Grund für Eigentum ist die jeweils eigene Arbeit, dann ist es auch die Basis, geht auch wieder aus vom isolierten Individuum, ist zugleich aber auch die Basis, auf der diese ganze Leistungsideologie mühen kann, ja, also wenn es tatsächlich so ist, dass Arbeit Eigentum begründet, dann sind ja die Leute, die arm sind, offensichtlich faul gewesen, ja, aber die Reichen waren super fleißig, ne, das ist ja auch das, was Christian Lindner uns ständig erzählt, die arbeitende Mitte, die fleißigen Menschen, die wollen wir fördern, diese Leistungsträger dieser Gesellschaft. Wären die Bürgergeldempfängerinnen nicht etwa Resultat der hiesigen Wirtschaftsform sind, sondern offensichtlich arbeiten wollen, weil man sie jetzt zwingen muss. All dieser ganze Diskurs ist sozusagen, setzt voraus, dass ich davon ausgehe, dass Arbeit Eigentum begründet.
Vielleicht kann ich da kurz anschließen, weil ich gerade in dieser Auslegung der sozialen Funktion des Eigentums ja genau die Frage nach auch dem Abwägen oder dem Gegenüberstellen des Menschenrechts auf Wohnen und des Rechts auf Eigentum und dann jetzt quasi in dieser Differenzierung, ne, in welcher Nuancierung, personal oder produktiv, ja jedenfalls eine im besten Fall produktive Spannung habe, zu sagen, ab welchem Moment ist das Recht auf Wohnen, das ebenfalls ratifiziert ist, stärker zu gewichten und hier eine Form zu finden, wie ich weg, wie ich quasi weg vom produktiven Eigentumscharakter von gebautem Raum komme und hier auch eine wirkliche Form entwickeln kann und auch vielleicht auch eine Rhetorik entwickeln kann, die deutlich macht, okay, es muss uns doch eigentlich allen ein Anliegen sein, dass jetzt zunächst mal mit dem, was an gebautem Raum besteht, unabhängig davon, in wessen Eigentum es ist, wir ein so grundlegendes Recht, Menschenrecht wie auf, das Recht auf Wohnen, ebenfalls vergegenwärtigen und realisieren. Und damit eigentlich auch, ne, das wäre mein Wunsch, eigentlich meine Hoffnung, dass wir eine gesellschaftliche Debatte führen könnten darüber, dass wir selbstverständlich immer von unterschiedlichen Rechts, also in unterschiedlichen Rechtsansprüchen und auch einer präziseren Auslegung dessen, was eigentlich in unseren Grundgesetzen steht, uns damit auseinandersetzen müssten, wie gewachsene Vorstellungen auch schlichtweg problematisch bis falsch sind, wie du es jetzt gerade dargelegt hast, im Sinne dessen, dass wir eben nicht eine Selbstverantwortung sehen darin, in jemandem, der es nicht geschafft hat, eine Wohnung zu haben, sondern eine wirkliche gesellschaftliche Verantwortung, die darin liegt, dass wir hier nicht gemeinsam auch uns also Formen entwickelt haben, die hier auf eine Balancierung dieser unterschiedlichen Rechte zueinander auch eine Form gefunden hat. Weil Sie, Herr Petersen, gefragt haben nach dem Begriff des Gemeinwohls. Ich suche tatsächlich nach einem Begriff, der noch nicht verbrannt ist. Ich habe oft und lange gemeinnützig gesagt, bis mir klar geworden ist, dass es hier einen großen Unterschied gibt zwischen Österreich und Deutschland. Also Sie hören ja an meiner Stimme, dass ich Wienerin bin, aber als Professorin an der Uni Kassel tätig bin. Und wenn ich in Deutschland von gemeinnützigem Wohnbau spreche oder auch sozialem Wohnbau, dann habe ich etwas Positives im Kopf. Dann sehe ich vor mir bis hin zu diesen neuen Wohnbauten, die im Rahmen des Gemeinnützigkeitsgesetzes in Wien in den letzten Jahren geschaffen worden sind. Auch nicht alle großartig, nicht alles toll, aber doch ein Verständnis einer Gemeinnützigkeit im Bauwesen, die in Deutschland verbrannt wurde. Dass quasi im Grunde eigentlich selbst Genossenschaften sagen, ich mache alles nur nicht gemeinnützigen Wohnbau. Warum? Weil da gewisse rechtliche Verpflichtungen dranhängen, die man und. Also es gibt verschiedenste Gründe dafür. Warum sozialer Wohnbau? Also hört sich vielleicht für Sie alle hier im Raum oder auch die zuhören, nach etwas an, wo es wirklich nur noch diejenigen, die wenigsten Mittel haben, hingeschafft haben. Ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, weil es für mich, ich will es nicht nachvollziehen, ich kann es verstehen, aber ich denke, wir müssen eben daran arbeiten, dass es diese Unterscheidungen nicht gibt. Sozial heißt, es versorgt nur noch diejenigen, die sich gar nicht mehr, die es selbst nicht geschafft haben, das immer in dieser Leistungserzählung, sondern im Grunde sollte ja jede Form von Wohnbau irgendwo sozial sein. Also es ist ja auch sozial ein ganz anderer, schönerer Begriff im Sinn des gemeinsamen Handelns und gemeinsamen Tuns. Deswegen fand ich jetzt Gemeinwohl halt möglicherweise einen guten Begriff. Es gibt natürlich auch die Gemeinwohlökonomie, das ist jetzt ein ganz spezieller, sozusagen auch ökonomischer Entwurf. Aber wir könnten die Gemeinwohlorientierung in der Stadtentwicklung durchaus vielleicht auch so als etwas Ähnliches sehen, wie es im Englischen das Commoning genannt wird. Dass wir im Grunde auch darin eher eine Handlungsorientierung sehen, eine Handlungsanleitung als jetzt ein Adjektiv und das Gemeinwohl oder der Gemeinnutz ja auch nicht nur eine Sache ist, sondern es darum geht, dass wir im Grunde als Gemeinwesen uns überlegen, was sind unsere Gemeingüter und wie gemein schaffen wir. Also da beziehe ich mich jetzt auch ganz schön auf Kolleginnen von Coop Disco, Dagmar Pelger, meine Kollegin an der Uni Kassel, die das auch sehr schön mit ausformulieren. Also das ist immer ein gemeinsames, ein Tun, sich auch zu überlegen, also ein gemeinsames Schaffen. Es ist auch ein Überlegen, was sind die Gemeingüter, die wir als Gemeinwesen eigentlich auch gemeinsam schaffen und behalten wollen. Und da finde ich interessant, und vielleicht ist das in Ordnung, wenn wir jetzt auf Wohnen bleiben, wenn wir es schon gewählt haben als sozusagen das Beispiel, das sich so basal durchzieht, wenn wir Wohnen als gemein Interesse verstehen und nicht als Privatinteresse, dann ist es selbstverständlich auch ein Gemeingut und nicht ein Privatgut. Oder wäre es, ne? Und diesbezüglich könnten wir ein Gemein schaffen von in unterschiedlichsten Weisen, unterschiedlichsten Wohnformen, unterschiedlichst komplexen Eigentumsstrukturen, die wir aber sozusagen, die dann auch eingeschrieben sind in das, was wir als Gemeinwesen verstehen darunter, dass es im Prinzip das nicht durch Wohnen Menschen arm werden, was tatsächlich den Begriff Housing Poor mitgeprägt hat, sondern dass wir eigentlich im Gegensatz quasi das Wohnen Menschen befähigt und empowert, sich quasi ihrem Leben zu widmen, politisch zu werden, nicht um die basale Notwendigkeit, wie kann ich überhaupt eine Tür hinter mir schließen, kümmern zu müssen.
Wenn ich das vielleicht auch nochmal, ich finde es nämlich auch eine total spannende Frage, diese Gemeinwohlfrage oder Gemeinnützigkeit, ne? Es ist ja durchaus so, dass man immer fragen müsste, was ist denn der Maßstab von Gemeinwohl? Woran messe ich das, ne? Weil auch das bürgerliche Recht kennt natürlich ein Gemeinwohl und auch die bürgerliche Gesellschaft kennt ein Gemeinwohl, was sich besonders darin ausdrückt, dass im Grundgesetz ja zum Beispiel die Enteignung ja auch festgeschrieben ist, ne? Auch wenn in der Debatte um deutsche Wohnen und Co-Enteignen immer alle total empört sind, insbesondere die Konservativen. Dazu muss man wissen, dass die meisten Enteignungsverfahren in CDU-geführten Bundesländern stattfinden, ja. Das ist also eine echte Doppelmoral, die da in der Diskussion rauskommt, ja. Und der Artikel 14 Absatz 3 erlaubt Enteignung, wenn damit der öffentliche Zweck, ein öffentlicher Zweck bedient wird oder erfüllt wird. Also wenn es dem Gemeinwohl dient. Wenn wir uns jetzt angucken, welche Enteignungen finden denn in der Regel meistens statt, dann ist es Enteignung von Land zugunsten des Baus von Straßen, von Bundesstraßen oder von Kohleabbau. Jetzt ist, finde ich, höchst umstritten, ob Kohleabbau und Individualverkehr, der befördert mit noch mehr und noch mehr und noch mehr Straßen, dem Gemeinwohl dient oder ob man da genau anders argumentieren kann. Daran sieht man jetzt erstmal, dass es ein Begriff ist, der selbst innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise und der dazu ihr gehörigen bürgerlichen Gesellschaft extrem auslegungsbedürftig ist und auch immer ein bisschen Ergebnis von aktuell historischen Debatten und Kräfteverhältnissen. Wenn wir jetzt einen Maßstab von Gemeinwohl finden wollen, der sich ein bisschen jenseits von diesem Gemeinwohlbegriff bewegt, müssten wir uns meines Erachtens an dem orientieren, dass wir sagen, nicht nur das zahlungsfähige Bedürfnis darf der Maßstab sein für das, was wir in der Wirtschaft produzieren als Gesellschaft. Also ich sehe auch Wirtschaft weiter als nur das, was landläufig als Wirtschaft betrachtet wird, ja, sondern wir müssen die nicht zahlungsfähigen Bedürfnisse ganz genauso in den Mittelpunkt stellen, ja. Also die Menschen, die gar kein Geld haben, überhaupt sich irgendetwas zu leisten, die kein Geld verdienen, weil sie es gar nicht können, weil sie Kinder erziehen müssen, weil sie oder groß kriegen müssen, weil sie Leute pflegen müssen und so weiter. Also der ganze Sektor, der überhaupt schon mal von vornherein gar nichts verdient, aber für die Hälfte, sage ich jetzt mal so ganz grob, der Reproduktion der ganzen Gesellschaft zuständig ist, ja. Also Kapitalismus könnte ohne Care gar nicht funktionieren, ne. Also, dass wir uns viel mehr auf diese Bedürfnisbefriedigung, ist sie zahlungsfähig orientiert oder ist sie bedürfnisorientiert, konzentrieren müssten, um uns abgrenzen zu können von dem herrschenden Gemeinwohlbegriff, der durchaus höchst destruktiv sein kann und eben nicht alle Menschen und die Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt, sondern nur bestimmte.
Und wenn ich aber jetzt an den, weil ich das auch gerne erwähne, ne, den Straßenbau zum Beispiel die Enteignungsprozesse darum, rundherum, dann finde ich daran aber doch das interessant, dass wenn ich jetzt die Straße, ungeachtet dessen, dass ich sie auch nicht als das größte Gemeinwohlziel erachte, aber dass es genau ein gutes Beispiel ist, wie kann ich eine Straßentrasse, wie kann ich etwas Größeres bauen, wo ich im Prinzip ständig auf kleine Eigentums, auf differenzierte Eigentumsverhältnisse treffe. Das heißt, wenn jetzt jemand sich weigern würde, ein Stück einer wichtigen, genau einer Linie, die jetzt sozusagen ermittelt worden ist, nicht herzugeben, um das Größere zu errichten, dann wird das ganze Große nicht umgesetzt werden können. Das heißt, dieses öffentliche Interesse dann zu sagen, das ist jetzt größer, der öffentliche Zweck, als dein Privatzweck, deswegen gibt es dieses Instrument, Wenn wir das im Sinn eines auch größeren, nämlich eine sozial-ökologisch ausgewogene Stadt zu bauen, zu errichten und zu sagen, okay, es muss darum gehen, dass selbstverständlich dort, wo ich guten Anschluss an öffentlichen Verkehr, wo ich gute Infrastruktur habe, dass ich dort auch bezahlbaren Wohnraum schaffen kann, nicht nur am Rand der Stadt, wo das Grundstück halbwegs leistbar ist, und dann dort sozialen Wohnbau schaffe und genau dieses Bild reproduziere, von dem ich gerade gesprochen habe, sondern wenn wir im Prinzip auch den städtischen Raum verstehen als etwas Größeres Gemeinsames, das wir schaffen wollen, dann müsste hier ganz selbstverständlich, wie auch beim Straßenbau, die Frage nach der Enteignung, das heißt sozusagen dessen, dass ich Zwangsabkaufe, selbstverständlich sein. Vielleicht viel selbstverständlicher als das große Ganze einer Straße zu bauen.
Wenn auch ihr wollt, dass wir eine Wirtschaft für Mensch und Natur aufbauen, die unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhält und regeneriert und in der alle Menschen fair entlohnt werden für ihre Arbeit, dann werdet Teil unserer Econ for Future Community und unterstützt uns mit einer Spende unter www.econforfuture.de. Dort findet ihr auch die Möglichkeit, bei uns mitzumachen oder an den Community-Veranstaltungen teilzunehmen, die wir regelmäßig anbieten. Die Welt wird besser, wenn wir uns verbünden, also schaut vorbei unter www.econ4future.de. Bis denn!
Ja, das ist, finde ich, vielleicht auch nochmal spannend, da die Spiegelung vielleicht nochmal konkreter auch zu diesem Recht auf Wohnen, was jetzt genannt wurde, aufzubauen. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, als Instrumente wurde ja unter anderem die Eigentumsverhältnisse, das Mietrecht oder auch ja der Umgang mit Boden genannt. Gleichzeitig scheint es diesbezüglich dort ja erheblich größere Hindernisse zu geben. Also wenn ich jetzt zumindest mein Eindruck, wenn ich in die Medien gucke, den Diskurs meinetwegen um steigende Mieten verfolge, dann scheint ja die ganze politische Energie eher darauf bedacht zu sein, möglichst schnell, möglichst viel neue Wohnungen irgendwie bauen zu lassen und hier eben die günstigsten Bedingungen dafür zu schaffen. Das heißt, wo stehen wir eigentlich, wenn wir uns diesen Bereich Recht auf Wohnen mal herausgreifen im Vergleich dazu?
Es ist genauso, wie du sagst. Es ist höchst problematisch, dass die Dringlichkeit, die Not derer, die keine Wohnung haben, sich nichts leisten können, kaum finden. Und übrigens ist das natürlich nicht eine neue Wohnungskrise, sondern sie besteht ja immer, weil diese, wir haben es schon besprochen, sozusagen Knappheit der Ressourcen, Verknappung ist ja ein systemisches, ist ja systemisch inhärent der Frage dessen, wenn spekuliert werden kann mit Wohnraum, weil es kaum ein gutes Mietrecht gibt, weil Mietendeckel entsprechend nicht oder zu spät ziehen oder nicht angewandt werden können oder es hier sozusagen zu wenig Regularien gibt, dann geht es auch darum zu verknappen und letztlich hier den Druck zu erhöhen. Ist die Frage, wie verknappt man? Also so zum einen gibt es ja ohnehin sozusagen den Zuzugsdruck und die Frage der fehlenden Wohnungen. Das andere ist eben, dass wir, also das beforschen wir auch, dass es tatsächlich ganz spekulativen, absichtlichen Leerstand gibt, der eben im Größeren sozusagen eine Verknappung schafft und zugleich aber auch bis hin zu, manchmal auch aus steuerlichen Gründen, sind leerstehende Immobilien für den Konzern quasi im Aktienportfolio interessanter, höher zu bewerten, als sie wären zu günstig vermietet. Das heißt, es nimmt auch ganz absurde Dimensionen an, wie ich im Grunde wirklich Dringlichkeit beim Wohnungssuchen habe und gleichzeitig ein Laissez-faire, was betrifft quasi, dass allzu viel Raum gar nicht genutzt wird. Und jetzt quasi steht eine große Zahl im Raum, 400.000 Wohnungen braucht es pro Jahr. Ohne dass es differenziert wird, hat jeder neue Wohnungen im Kopf, wo es auch denkbar wäre, dass man sagt, okay, eigentlich könnte das Wohnraum sein, der in den Städten geschaffen wird, in den Räumen, die es schon gibt. Damit sind wir wieder bei der Frage danach, kann ich, in welcher Form könnte ich bestehende Privateigentumsverhältnisse dazu bringen, dass sie der Nutzung zugeführt werden. Und des Weiteren wäre es wichtig, dass wir quasi hier neben diesen Fragen von was besteht schon, was müssten wir gar nicht neu bauen und wie kämen wir dazu, da eigentlich wirklich diese Räume zu nutzen, müssten wir auch uns dringlich dagegen aufstellen, dass nun anhand dieser Dringlichkeit, die da produziert wird, so viele vermeintlich neue Wohnungen braucht, hier auch wirklich über Bord geworfen wird, vieles, woran man auch lange gearbeitet hat, Qualitätskriterien, Raumplanungskriterien, wo soll man planen, wie viel Infrastruktur braucht es für Wohnraum, für Wohnbauten, für neue, was für eine qualitative städtebauliche Setzung soll es auch geben. Hier wird gerade über sozusagen aus einer Panik heraus oder auch aus einer nicht bearbeiteten Krisensituation viel an Qualität verschleudert und Qualitätskriterien eingedampft, die wir aber dringlich bräuchten. Denn letztlich, wenn wir schon neu bauen, und da bringe ich jetzt die soziale und die ökologische Krise zusammen, das heißt neu versiegeln, neue Grundstücke aufschließen, dann sollten wir diese maximal sozial und maximal ökologisch machen. Das heißt, es bräuchte eigentlich erhöhte Qualitätskriterien, um dieser Krise auch nachhaltig nachzugehen und hier auch eine Entspannung herzustellen.
Ja, super spannend, weil mein Eindruck ja auch häufig ist in der dominierenden Debatte, dass gerade hohe Standards sowohl im sozialen wie auch im ökologischen dann gerade in dieser Krise häufig genutzt werden, dass das das Ganze ja nur noch unbezahlbar machen würde. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann würde es vor allen Dingen darum gehen, auch auf andere Akteure zu setzen.
Genau,
exakt. Und da würde mich, glaube ich, auch nochmal interessieren, was für Akteure ihr da generell einerseits für vielversprechend haltet und was für Hebel dann zum Beispiel so eine Kommune oder auch vielleicht eine andere Institution hätte, dort mit neuen Akteuren eben auch andere Logiken zu stärken.
Ja, danke, Herr Petersen. Das ist genau nochmal zusammengefasst, wo ich hinkommen wollte, nämlich zu anderen Akteuren. Andere Akteure, die letztlich vielleicht uns auch aufzeigen können, dass wir, auch wenn nur klein und schrittweise, wir auch an anderen Eigentumsstrukturen und an einem anderen Gemeinwohlorientierung im Gebauten arbeiten können. Und da sehe ich im Moment ein großes Potenzial an Modellen, ähnlich wie das Miethäuser-Syndikat, das vielleicht nicht so bekannt ist in Deutschland, aber ich eine sehr spannende und wirklich die Systemfrage auch stellende Gruppe an letztlich Vereinen, Initiativen, Haus- und GrundstücksentwicklerInnen, die sich jeweils, und davon gibt es deutschlandweit im Moment so um die 200, die aktiv aus dem Privatmarkt Häuser, Grundstücke, meist schon gebautes, also nicht grüne Wiesen, sondern tatsächlich schon gebaute, oft im Leerstand stehende oder nicht ausreichend genutzte Strukturen kaufen. Dieses Kaufen alleine ist natürlich schon ein großer Akt, wenn das gemeinwohlorientierte Akteure sind. Die machen das oft mit wirklich Direktkreditkampagnen. Das entwickelt sich auch gerade in Österreich, in Tschechien. Es gibt viele Länder, wo so eine Bottom-up-Struktur gerade entwickelt wird. Die ist klein und nischig, das ist immer die Kritik daran. Allerdings Genossenschaften oder gemeinnützige Wohnbauunternehmen sind ganz gar nicht klein und nischig. Also in Wien gibt es 220.000 Wohnungen. Das ist ein riesengroßer Teil des sozialen Wohnbaus, wo andere 200.000 Wohnungen noch im Gemeineigentum, also im Gemeindeeigentum sind. Von daher, das sind jetzt, könnte ich sagen, die Akteure, die ich in Deutschland jetzt noch weniger sehe, aber ich bin jetzt in mehreren Verfahren im Moment in Tschechien, in der Tschechischen Republik tätig, wo ich großartig finde, dass in einem Land, wo eigentlich nach 89 alles ordentlich privatisiert wurde, jetzt Kommunen, Städte wieder ihre Aufgabe wahrnehmen und dort, wo es ihnen wichtig ist, zum Teil beim Wohnbau, in öffentlichen Gebäuden, in öffentlichen Entwicklungen, Grundstücke wieder retour kaufen und selbst entwickeln.
Ja, spannend. Das leitet vielleicht zu Frau Nuss über, wenn es um die Frage von Vergesellschaftung beispielsweise geht, was in meinen Augen ein Versuch ist, erstmal allgemein den problematischen Entwicklungen entgegenzutreten, also die Verhältnisse, die sich rausgebildet haben, dort eben einzugreifen. Was würden Sie sagen, sind da eigentlich die zentralen Akteure?
Also angefangen hat es ja mit einer Mieterinneninitiative in Berlin. Und ich würde jetzt mal sagen, die Menschen, die in den Wohnungen wohnen, sind da die wesentlichen Akteure erstmal. Und das finde ich eigentlich auch gut so. Was ich interessant finde an dieser Vergesellschaftungskampagne, mit der ich mich aus einer, wie soll ich jetzt sagen, eigentumstheoretischen Perspektive schon länger beschäftige, ist, dass noch gar nicht klar ist, was Vergesellschaftung ist. Ne? Also diese Vergesellschaftung, ich meine, das wissen ja alle, die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen führt den Begriff der Enteignung in ihrem Kampagnentitel, ist aber nicht gemeint juristisch streng als Enteignung. Ne? Es ist ein rein moralischer, mobilisierender Kampfbegriff, der aber juristisch keinerlei Bedeutung hat. Worauf die sich juristisch tatsächlich beziehen, ist auf den Artikel 15 im Grundgesetz, der tatsächlich Vergesellschaftung heißt. Und das macht die ganze Angelegenheit ziemlich spannend, weil der Artikel 15 ist 1949 ins Grundgesetz reinverhandelt worden, damals noch von der Sozialdemokratie, die zumindest damals noch so eine Idee hatte von, man könnte die Wirtschaftsverfassung auch noch mal ganz anders vielleicht gestalten. Dazu bräuchten wir diesen Artikel 15. Das war so ihre Bedingung, dass sie da dem Grundgesetz als Ganzes zugestimmt haben. Und der Artikel 15 ist beinhaltet im Grunde genommen das Recht des Staates, Produktionsmittel, Naturressourcen, Grund und Boden in eine gemeinnützige Verwendung zu überführen. Das bedeutet, dass mit diesen Dingen dann kein Gewinn mehr gemacht werden darf, sondern dass sie, wie gesagt, dem Nutzen der Gemeinschaft, wie auch immer die dann definiert ist, hatten wir vorhin schon, zugeführt werden muss. Das ist keine Enteignung. Also man könnte sich durchaus vorstellen, dass Deutsche Wohnen als, oder jetzt mittlerweile Vonovia, durchaus mit drin bleibt, aber sie müsste dann halt komplett unter anderen Logiken diese Wohnungen mitverwalten, als Teil der ganzen Stakeholders, die dort so die Idee der Kampagne dann mitsprechen. Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe mit den Stakeholders, es ist interessant, dass die Kampagne sich abgrenzt von Genossenschaften und auch abgrenzt von dem alten autonomen Spruch, die Häuser denen, die drin wohnen, weil das der Unterschied zu Genossenschaft, zu Verstaatlichung, davon grenzen sie sich auch ab, ist eben Vergesellschaftung. Und das bedeutet, dass in diesen Gremien auch die Stadtgesellschaft vertreten sein sollte und nicht nur die Genossenschaftsmitgliederinteressen befolgt werden. Das ist gar nicht kritisch gemeint, sondern ich meine, Genossenschaften sind immer noch die für die Bewohnerinnen bessere Form des Wohnens im Sinne von sicherer. Aber es ist noch nicht der Aspekt des gesellschaftlichen Mitdenkens mit drin. Ne? Deshalb ist Vergesellschaftung was anderes als, also sowieso als Verstaatlichung, aber auch was anderes als Genossenschaft. Im Grunde genommen könnte man sagen, dieser Artikel 15 ist historisch nie umgesetzt worden. Ja, der ist in diesem Grundgesetz mehr oder weniger, wie manche Verfassungsrechtler in kritischer Absicht sagen, eingeschlafen und jetzt aus dem Dornröschenschlaf geweckt worden. Die einzigen, die in den letzten Jahrzehnten immer mal an diesen Artikel 15 erinnert haben, war die FDP, weil sie ihn abschaffen wollte. Die hätte sie das nicht gemacht, hätten den wahrscheinlich alle vergessen, komplett. Ne? Aber die FDP sagt, das ist ein sozialistischer Anachronismus aus einer Zeit, die wir längst nicht mehr haben und das ist ein Fremdkörper in diesem Grundgesetz, der muss raus. Mehrheitlich sagen alle in der verfassungsrechtlichen Debatte, dass das nicht stimmt. Dieser Artikel 15 gehört zu den ersten, weiß ich nicht was, 20, das gehört irgendwie zu den Grundlagen und das ist im Übrigen auch, ich würde jetzt mal sagen, weltweit ein Unikat, dieser Artikel 15, ja. Und der führt zurück auf eine Geschichte, an die Kampagne, es gibt ja mittlerweile noch viel mehr als Deutsche Wohnen und Co. enteignen, es gibt ja mittlerweile im Bereich der Daseinsvorsorge überall diese Vergesellschaftungskampagnen jetzt, ne. Energie, Gesundheit, also nicht nur Wohnen, ne. Es ist so eine richtig so im Keim entsteht da gerade so eine kleine Bewegung unter diesem Label Vergesellschaftung. Und die knüpft eigentlich an die Arbeiterinnenbewegung, ja. Also 1918 in der Novemberrevolution. Ich habe das, als ich, bevor ich noch dieses Buch angefangen hatte, über Vergesellschaftung zu schreiben, war mir das auch nicht so richtig klar. Ich dachte immer, die Hauptforderung der Arbeiterinnenbewegung war Wahlrecht, Wahlrecht für Frauen, nicht nur nach Besitz, Wahlrecht und so weiter, war auch irgendwie der 8-Stunden-Tag und das Betriebsverfassungsgesetz. Das stimmt auch alles. Aber die eigentliche Kernforderung der Arbeiterinnenbewegung, was du gesehen hast auf den Transparenten bei den Massendemonstrationen, damals, war Vergesellschaftung. Ja? Das war im Grunde genommen, wenn du dir mal anguckst, im Netz gibt es ja so ein Wortzählungstool, da kannst du ein Wort eingeben und dann zeigt es dir, in welchem Jahr dieses Wort am häufigsten vorgekommen ist in Publikationen, Zeitungen, wissenschaftlichen Zeitschriften und so. Und der Begriff Sozialisierung, was synonym ist zu Vergesellschaftung, war 1918 bis 1920. Da war so ein Peak, also eine richtige Spitze, da wurde Vergesellschaftung rauf und runter diskutiert. Das war das Hauptthema, weil da sich so ein historisches Fenster geöffnet hat nach dem Ersten Weltkrieg, dass man jetzt tatsächlich, zumindest hatte man sich damals stark auf die Schlüsselindustrien konzentriert, wenigstens die großen Stahl, Kohle, Eisen und so weiter, dass man die in die Hand der Arbeiterinnen geben könnte, um die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern, die da arbeiten, ne? So, und das Interessante ist, dass die Debatte damals im Grunde genommen keine Einigkeit darüber erzielt hat, was genau Vergesellschaftung ist. Man kann sagen, und das haben auch die zeitgenössischen Beobachterinnen damals so gesagt, es ist zwar die Kernforderung der Arbeiterinnenbewegung, aber wir wissen nicht, was genau da eigentlich passieren soll, wenn wir dann die Fabriken in unserer Hand haben. Wir wissen nicht, wie wir in dieser komplexen Arbeitsteilung, und es gab schon Konzepte, aber die waren so widersprüchlich und so vielzählig, dass man am Ende gesagt hat, eigentlich gibt's kein einheitliches Konzept. Und diese Debatte ist abgebrochen. Man hat die Theorie nicht weiter ausdiskutiert. Aus vielen verschiedenen Gründen, das würde jetzt zu weit gehen. Aber diese offene Geschichte, ja, also die Kampagne schreibt in ihren Publikationen, die Deutsche Wohnen und Co. enteignen Kampagne selber, sie knüpfen an unvollendete Geschichte, ja. Oder ein anderes Institut, Humboldt-Uni, die beschäftigen sich auch gerade sehr mit Vergesellschaftung, die schreiben von einer gescheiterten Utopie unter Bezugnahme da drauf, ne. Und ich würde sagen, es ist ein uneingelöstes Versprechen gewesen. Bis heute, ne? Insofern geht die aktuelle Vergesellschaftungsbewegung neue Pfade. Ja, natürlich nicht ganz geschichtslos. Natürlich sind die Erfahrungen der Genossenschaftsbewegung wichtig, die Erfahrung von ganz vielen anderen Bewegungen, die irgendwie alle versucht haben, jenseits von Konkurrenz, was übrigens ein ganz wichtiger Punkt ist, der hier noch gar nicht gefallen ist, jenseits von Konkurrenz und Profitmaximierung kooperativ zu arbeiten. Daran wird angeknüpft, aber da wir historisch die Erfahrung gemacht haben, dass diese Bewegungen immer vereinnahmt worden sind von der kapitalistischen Produktionsweise. Also jede Bewegung, die da irgendwie mal aufgekeimt ist, wurde wieder vereinnahmt, entweder weil sie sich adaptiert hat, aus Gründen, die alle nachvollziehbar sind, ja, oder aber weil sie eingegangen sind, weil dann doch das oftmals bei solchen Alternativprojekten einen sehr hohen Idealismus braucht, um die geringeren Löhne zu tragen und was weiß ich. Also es gibt sehr viele Gründe. Und um das nicht alles wieder zu wiederholen, um nicht wieder die gleichen alten Pfade zu rennen, ist diese Bewegung meines Erachtens jetzt spannenderweise an einem Punkt, wo sie wirklich was Neues ausprobieren kann, mit dem Rucksack der Geschichte natürlich, ne, korrigierend und selbstkritisch, ne. Und deshalb, wer da die Akteure sind, ist im Grunde genommen auch Experimentierergebnis, weil in der Rechtsform, die sich die Deutsche Wohnen und Co-Kampagne ausgedacht hat, und sie ist eine der Kampagnen, die es gibt, die am weitesten ist mit der Überlegung, welche Rechtsform könnten wir denn verwenden, welche Art müssen wir denn, welche Organisationsform haben wir denn, wenn wir diese 250.000 Wohnungen in Berlin vergesellschaftet haben, ja, ob auch immer das klappt und wann auch immer das passiert, aber es geht ja noch weiter, diese Kampagne ist ja noch dran an dem Thema. Dann haben die sich jetzt erstmal ausgedacht, weil es keine Rechtsformen gibt, die dazu passen, weil das ganze bürgerliche Recht auf privatnützige Unternehmensformen ausgerichtet ist und alles andere es sehr schwer hat, groß zu werden, weil das Wettbewerbsrecht dagegen steht, unter anderem, ja, ist es noch gar nicht so einfach, eine Rechtsform zu finden, die es kooperativen Formen ermöglicht, wirklich jenseits von Mangel und Entbehrung und sozialem Notnagel etwas aufzubauen. Und die haben halt jetzt die Anstalt des öffentlichen Rechts gewählt, ja, und die Anstalt des öffentlichen Rechts, das kennen wir von vielleicht Rundfunk, ja, öffentlich-rechtliches Fernsehen und so weiter, die haben das schon in Ansätzen ein bisschen drin, da gibt es Beiräte, die mit, wo Menschen drin sitzen aus allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen und so weiter und so fort. Da ist dann von Mieterinnenbeiräten, von Siedlungsbeiräten, da ist auch die Kommune mit drin. Also das ist sozusagen sehr weit ausgefächert, aber es befindet sich alles noch nicht in einem Stadium, wo man sagen könnte, das wird dann eine Genossenschaft und dann machen wir das in den herkömmlichen Formen. Das könnte ein Übergangsweg sein, ja, aber im Grunde genommen ist allen bewusst, wir betreten hier Neuland. Und das finde ich das total Spannende an dieser ganzen Angelegenheit, weil, und das ist jetzt kurz, damit schließe ich jetzt diesen Punkt auch ab, weil natürlich muss man das viral denken. Wenn es jetzt keine Genossenschaft ist, die ausschließlich ihre eigenen Mitgliederinteressen im Auge hat, sondern sich als gesellschaftlich Teil eines gesellschaftlichen Prozesses begreift, dann wäre es natürlich auch Teil des ganzen Vergesellschaftungsprojektes, dass man sich vernetzt mit anderen Projekten, so ähnlich wie Gabu, wie du das gerade erklärt hast bei dem Mietshaus-Syndikat, ne? Möglicherweise, dass man sagt, wenn wir jetzt ein Haus vergesellschaftet haben und da sitzen auch Menschen drin, die Teilbewohnerinnen der Stadt sind, so große Häuser haben Auswirkungen auf die ganze Stadt, ne? Dann müsste theoretisch dann auch das Stadtwerk, was Wasser zur Verfügung bereitstellt, was wir auch schon vergesellschaftet haben, das Wasser liefern an die vergesellschafteten Häuser. Also, dass man auch übergreifend denkt, dass man sagt, auch der Strom aus erneuerbaren Energien organisieren wir dann mit Vergesellschafteten, ne? Also, dass man so ein bisschen versucht, den viralen Effekt mitzudenken, weil ich glaube, anders kommst du gar nicht raus, wenn du dich nicht vernetzt untereinander und jeder nur für sich in diesem Mangel der alternativen Projekte stecken bleibt.
Vielleicht kann ich da anschließen, Sabine, weil danke, dass du zum einen sozusagen das Missverständnis dieses alten Spruchs, die Häuser, denen die drin wohnen, eingebracht hast. Sehe ich auch total wichtig, dass genau das nicht das in der einfach gedachten Form das Ziel ist. Und da finde ich auch aus der Geschichte zu lernen, dass zum Beispiel es gerade aus der Siedlerinnenbewegung es Strukturen gab, wo es darum ging, dass Menschen, die kein Geld hatten, aber ihre Arbeitszeit, weil sie keine Arbeit hatten etc., dass sie sich einbringen konnten bei den sogenannten 2000-Stunden-Häusern, dass sie 2000 Stunden ihrer Arbeitszeit einbringen, um die Siedlung zu bauen. Und selbst da war wichtig, dass sie nicht an ihrem eigenen, an dem Haus bauen, in dem sie dann wohnen werden, sondern explizit an dem anderen. Ja? Sie arbeiten an der Siedlung und nicht an ihrem Haus. Und ich glaube, diese, ich nenne es immer Lost Futures, ne? Also in der Geschichte angelegten Strukturen, die wir wieder heben können, die wir im Prinzip natürlich nicht eins zu eins erben, sondern auch etwas, was mich dauerhaft interessiert, sondern kritisch eben beerben müssen, aber eben auch müssen, weil sie da sind, weil wir sie alle schon mal hatten und in eine neue Zukunft, in ein neues zukünftiges Modell zu übertragen. Deswegen sind all die Fragestellungen, ich freue mich wirklich riesig, weil wie du sagst, es ist so ein Momentum quasi einer Bewegung, zu sagen, wie können wir die verschiedensten Nuancierungen dessen, was schon gegeben ist, stärken und dessen, was, weil jetzt gibt es ja diese Idee, dass ich so große Wohnbestände wieder zurückführe, ne? Also so vergesellschaftet, ist nicht einmalig, aber in der Geschichte nicht, aber jetzt quasi in unsere aktuellen sozusagen auch eigenen Lebensgeschichte ist das ein Moment, der absolut nach neuen Formen sucht und ich bin da ganz bei dir, ich finde das ein absolut beispielgebend, wie die Initiative in Berlin eben großartig konsequent da weiterarbeitet daran, das wirklich durchzudenken.
Ich würde vielleicht da auch gleich nochmal mit einer Frage an Sie beide anschließen. Und zwar, wir sind gestartet im Prinzip ja mit einer Problematisierung des vorherrschenden Eigentumsverständnisses, haben dann den Blick geweitet und jetzt gerade auch ja über mögliche Alternativen und Ansätze gesprochen, die vielleicht vielversprechender wären. Wenn Sie jetzt auf die Ökonomik blicken würden oder vielleicht auch auf die Diskurse, die in solchen Debatten dann häufig geführt werden. Die Finanzierung wäre vielleicht zum Beispiel eine. Was würden Sie sagen, müsste sich eigentlich im ökonomischen Denken ändern? Oder was wäre vielleicht anders gefragt nochmal, was wäre etwas, wo Sie sagen müssten, das wäre genau der Aspekt oder der Punkt, mit dem sich eigentlich die Ökonomik in diesem Zusammenhang viel stärker auseinandersetzen müsste, um hier eben auch einen produktiven Beitrag für solche Debatten leisten zu können?
Jetzt würde ich direkt gleich zurückfragen wollen, was ist denn jetzt gemeint, wenn von Ökonomik die Rede ist, weil es gibt ja verschiedene Strömungen und Schulen in der Ökonomik, ne? Und ich meine, dass die herrschende Ökonomik, dass die Volkswirtschaftslehre, wie wir sie im weitesten Sinne an den Universitäten gelehrt kriegen, also vielleicht hat sich da was geändert, aber zu meiner Zeit war das noch so, war für mich immer das Hauptproblem, dass das erkenntnistheoretische Paradigma, mit denen Wirtschaft begriffen wurde, als ein jenseits von uns existierender, mit einem Eigenleben begabter Organismus, über den wir relativ wenig Kontrolle haben, weil ne, die Preise steigen, die Preise fallen, die Aktienmärkte brechen zusammen, die Wirtschaft bricht zusammen, dann müssen wir dagegen und so weiter. Und wann das passiert, können wir übrigens auch nicht sagen. Und dann ist immer der Markt die beste aller möglichen Welten. Der wird aber in einer Art und Weise stilisiert, wie der in der Realität überhaupt nicht stattfindet und, und. Also man müsste diese komplette Volkswirtschaftslehre und die Ökonomik, was ich jetzt darunter verstehen würde, eigentlich absolut hinterfragen. Ich meine, das passiert ja auch in der pluralen Ökonomik, wird das ja auch alles hinterfragt, aber jetzt nicht nur innerhalb des bestehenden Paradigmas, sondern deren Grundvoraussetzung müsste man komplett hinterfragen, was eines, wie ich finde, wo eines der wesentlichen Punkte ist, den ich eingangs schon gesagt habe, dass die immer vom isolierten Individuum ausgehen und dass die eben nicht sehen, dass Gesellschaft nicht die Summe aller Individuen ist, sondern die Summe der Beziehungen der Individuen untereinander. Ne? Also eigentlich müsste man diese ganze Ökonomik komplett auf den Kopf stellen.
Das ist quasi die ultimative Zielsetzung. Wir versuchen es nach Alternativen zu gegenwärtigem Verständnis von Ökonomie oder Ökonomik, versuchen wir es in meinem Lehrstuhl an der Uni Kassel, der sich mit Bauwirtschaft und Projektentwicklung auseinandersetzt, dass ich eben von Anfang an auch als Umbauwirtschaft definiert habe. Und indem da so stark die Wirtschaft drinsteckt, ich mir jetzt zum Ziel gesetzt habe, im Grunde in der Architektur- und Stadtplanung was Ähnliches zu machen, was das feministische Ökonominnen-Team Gibson Graham gemacht haben, so Diverse Economies, und zwar haben die einen Eisberg gezeichnet, wo sie sagen, wenn wir von Wirtschaft sprechen, dann sehen wir immer nur die Spitze des Eisbergs. Also die privatwirtschaftlichen Großkonzerne fragen von all das, was in der klassischen Ökonomie sichtbar ist, und gleichzeitig sehen wir einen ganz tiefen, großen Berg nicht an alternativen Ökonomien, an alternativen anderen Formen von Wirtschaftsweisen, die es eigentlich gelte, quasi nach oben zu schieben. Oder und ähnlich geht es mir in der Bauwirtschaft oder in der Umbauwirtschaft, der Frage danach, was eben jenseits der großen sozusagen privatwirtschaftlichen Bauwirtschaft, der großen Konzerne, der großen auch Baukonzerne und großen Planungsbüros, was es alles an vielen Wirtschaftsformen gibt, die tatsächlich Sichtbarkeit bräuchten, die entwickelt werden sollten, so wie gerade über sozusagen die Möglichkeit eines AÖRs, einer Anstalt öffentlichen Rechts, und damit, wie wirtschaftet diese dann, ne, mit diesen Wohnungen? Wie stellt sie sicher, dass dieser Wohnraum dauerhaft bleibt, wieder saniert werden kann etc. und gleichzeitig leistbar, dass es tatsächlich eine Umkehrung vielleicht auch ist, dass wir das, was viele Menschen als eben in der Nische nicht wert genug ist zu diskutieren, weil es zu klein ist, weil es zu wenig Output bringt etc., dass wir das aber in der Masse letztlich als ganz große, nicht nur Basis sozusagen, von dem erkennen, was in der Sichtbarkeit steckt, sondern eigentlich das Umdrehen.
Ja, das ist super, da kann ich total gut anschließen, Gabu, weil ich habe, wenn ich sage, dass man die herrschende Ökonomik, die VWL, überwinden müsste, dann kannst du das ja eigentlich nur machen, indem du sie dekonstruierst und sie analysierst. Und dann hast du ja kein leeres Blatt Papier vor dir liegen, nachdem das passiert ist, sondern du hast eine Alternative. Du hast, ich würde mal sagen, es formt sich dadurch ein anderes Bild auf Gesellschaft. Und das passt schön zu dem, was du gerade gesagt hast. Und dieses andere Bild würde dann eben genau das, was bislang der unsichtbare Teil der herrschenden Ökonomie, der Wirtschaft ist, auch sichtbar machen, ne? Weil das dazu gehört ja jetzt nicht nur, dass wir durchaus unglaublich viele gesellschaftliche Bereiche haben, die jenseits der Marktmechanismen funktionieren, die wir gar nicht wahrnehmen. Also jetzt will ich mal nicht von der ganzen, habe ich jetzt schon mehrmals erwähnt, Care-Arbeit sprechen, die natürlich einen großen Raum einnimmt, wo auch Feministinnen sagen, weil das ja nicht ins BIP eingeht, ne? Das wird ja nicht ins BIP, im BIP gezählt. Das ist das große strategische Schweigen. Ja, bezogen jetzt auf darauf. Aber wenn wir uns nur allein angucken, wie viel Güter und Dienstleistungen produziert werden innerhalb von großen Konzernen, die nicht über Marktmechanismen innerhalb verteilt, koordiniert, geplant werden, ne? Das ist eine unglaublich große Anzahl, insbesondere bei diesen vertikalen Unternehmen, also die also sehr viel selber in-house produzieren, ne, und das auch schaffen ohne wahre Geld und ohne Marktanreize und so weiter und so fort, ne. Die sind alle nicht sichtbar, ne? Und im Grunde genommen würde diese Dekonstruktion der Ökonomik eben auch dieses andere Bild hervorheben und Bereiche sichtbar machen als ernsthaft wirtschaftliche Bereiche, die mindestens gleichwertig sind als das, was wir bislang immer nur als Wirtschaft wahrnehmen, diesen eigentlich nicht so ganz großen Teil, verglichen mit all dem, was es eben noch gibt. Das ist das eine. Und das andere ist, was ich auch glaube, was wichtig ist, dass wir ja in der Gesellschaft, in der wir hier leben, die man ja auch eine Form von Vergesellschaftung nennen könnte, ja, also das ist ja eine zweite Bedeutung des Wortes Vergesellschaftung, ist, wie wir uns reproduzieren als Gesellschaft. Und das findet ja im Wesentlichen statt über Geld, wahre Geld, ne? Und das bedeutet, dass Sicherheit, ja, Sicherheit, Sicherheitsempfinden ganz stark davon abhängig ist, hast du Geld oder hast du kein Geld. Geld ist eigentlich das Medium, was mir Sicherheit gibt. Ich rede jetzt mal nicht von emotionaler Sicherheit, die natürlich gerade bei kleinen Individuen ganz wichtig ist, ja, Liebe und so weiter, Verbundenheit, das ist eine ganz wichtige Komponente für Sicherheit, aber ich kann noch so geliebt werden, wenn ich kein Geld habe, verhungere ich. Ja? Also es ist total wichtig, sich klarzumachen, welche Rolle Geld haben oder nicht haben spielt und wie sehr wir existenziell uns bedroht fühlen, wenn wir beispielsweise nicht wissen, wie wir nächsten Monat die Miete zahlen sollen. Gerade bei Boden, ne, Gabo, wie du vorhin auch schon gesagt hast, wenn du nur 3 Jahre lang in deiner Mietwohnung sein kannst und du hast eine Knappheit, das sind existenzielle Ängste. Es zieht dir den Boden unter den Füßen weg, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und wir wissen auch aus Studien, dass genau solche Ängste und Unsicherheiten und Prekaritäten, dass die dazu führen, dass die Menschen in der Regel dazu tendieren, eher rechts als links zu wählen. Ne? Dass es sozusagen die Studien gibt, dass Sparhaushalte oftmals nach sich ziehen, dass die Wählerschaft von rechts hochgeht und. Das ist alles, was zu tun mit Abstiegsängsten, mit Unsicherheit, mit Prekarität. Und wenn Geld das einzige Medium ist, was uns Sicherheit gibt und wir immer mehr der Marktlogik unterstellen, dann wird eine Gesellschaft als Ganzes immer unsicherer. Ja, und so ist dann auch der vielleicht ganz platt jetzt ehrlich gesagt, aber trotzdem glaube ich, im Kern ist da was dran, der Rechtsruck zu erklären.
Ich gehe jetzt nochmal kurz weg vom Rechtsruck, aber eben ich möchte nochmal aufgreifen, was du als jetzt gerade im Sinn dessen, kann ich mir diese Prekarität, diese Unsicherheit, kann ich mir die Miete leisten oder nicht? Und auch da denke ich, dass eben so ein Hinschauen darauf auf alternative Modelle und in dem Fall wirklich alternativ solidarisch organisierte Modelle und von denen konnte ich als Architektin absolut mich glücklich schätzend jetzt schon zwei Projekte begleiten, wo jetzt sozusagen die Projektschaffenden selbst ein solidarisch-ökonomisches Modell entwickelt haben, wo jeder und jede sich sozusagen auch nur einbringt, der Mieterinnen, mit dem, wie viel Geld er sie im Moment pro Monat zahlen kann. Unabhängig von Größe, Lage und so weiter des Wohnraums. Das sind auch wirklich solidarisch organisierte Gesellschaftsgruppen, also Kleingruppen, also nicht im Großen, aber die testen Modelle aus, ja. wo sie im Grunde auch darstellen, wie kann ich eine Sicherheit erleben und auch eine Sicherheit empfinden, indem ich weiß, okay, in dem Moment trägt mich jemand anderer, ne? Und gleichzeitig werde ich tragen, wenn ich dann kann. Oder eben diese Schuld abzahlen, also da geht es um große Mietmodelle etc. Und das auch noch in Projekten, wo eben Barrierefreiheit, wo Zugang grundsätzlich, wo eine ganz klare, sozusagen antirassistische, eine klare inklusive Haltung im Raum steht, also eben auch nicht jetzt quasi white middle class, schafft sich was gemeinsam und sichert sich ab, sondern wirklich ein gemeinsames Absichern. Das ist im Prinzip im Kleinen Modelle, die uns ja im Größeren auch bekannt sind. Wir haben Besicherungsmodelle, wo niemand die Sorge haben muss, ich kann jetzt meine Miete nicht zahlen, sondern es wird selbstverständlich gestundet beziehungsweise auch übernommen von jemandem. Und dann ist die Frage, aber wem übernehme ich? Und das sind auch so Fragen, die wir uns stellen jetzt auch in der Forschung, dass wir wegkommen von Geldern, die quasi Zuschüsse sind, um fast wie Almosen, die Menschen gegeben werden, Mietgeld, dass man sich dann zu hohe Mieten leisten kann, sondern dass es tatsächlich, wenn es um Geld geht, dass wir sagen, okay, wo wir Geld verteilen, aufteilen, miteinander teilen, dass das auch etwas ist, wo wir wissen, wohin sozusagen verteilen wir überhaupt und nicht eine Verteilung von öffentlich zu privat wieder Eigentum, sondern im Grunde auch dann aus so alternativen solidarischen Modellen auch was, also sozusagen auch größere vergesellschaftete Strukturen dann wiederum zu schaffen.
Ja, vielleicht daran nochmal anknüpfend, wenn soziale Sicherheit letzten Endes so zentral ist, gleichzeitig wir aber auch sehen in den Debatten, ihr habt es selber angesprochen, wenn es um das Thema Eigentum ist, diese Sicherheit ja sehr stark instrumentalisiert wird, was für Geschichten müssten wir da eigentlich erzählen, ja, eine neue Sicherheit ja letzten Endes irgendwie zu schaffen, denen die Leute das irgendwie auch abnehmen und eben auch vielleicht sich darauf einlassen, da Dinge neu zu denken und auch Dinge neu zu machen.
Ich mache nur ganz kurz, ich finde absolut, wir müssen den Sicherheitsbegriff wieder für uns gewinnen und also weg von Law and Order und Sicherheitsdoktrinen, sondern eben im Sinn einer alltagsökonomischen Sicherheit, dass ich mir sicher sein kann, dass wir uns dafür einsetzen, eben die Dinge, die wir alle sozusagen im Alltag nötig haben, brauchen, dass es hier eine Gewährleistung gibt. Und gleichzeitig müssen wir auch den Begriff Freiheit für uns wieder zurückgewinnen. Ne? Also nicht Freiheit des Kapitals, nicht Freiheit des Markts, sondern eine Freiheit, die es uns möglich macht, aus einer basalen Absicherung heraus tatsächlich frei agieren zu können und uns auch aussuchen können, wo wohne ich? Daran arbeiten wir ja alle gemeinsam, Sabine, du auch. Also diese Neubesetzung der Begriffe, die so sehr, und da kommen wir jetzt wieder zum Rechtsruck, die wiederum auch von rechtsextrem gekapert worden sind. Denn ich glaube, wir brauchen tatsächlich von links aus progressiver Perspektive heraus da eine Neudefinition.
Ja, vielen Dank. Das scheint mir doch ein wunderbares Schlusswort dieser spannenden Auseinandersetzung mit dem Eigentum. Ich bedanke mich bei unseren Gästinnen, Frau Heinde und Frau Nuss. Ihr findet alle wichtigen Infos und auch noch viel mehr zum Vertiefen in den Shownotes. Und wenn ihr Lust bekommen habt, vielleicht auch mehr über Economist for Future und unsere Initiative zu erfahren, besucht auch gerne unsere Website www.econforfuture.de.